Ich rate euch, Gevatter, lasst mich auf euer Schild keinen goldenen Engel, sondern einen roten Löwen malen. Ich bin mal dran gewöhnt, und ihr werdet sehen, wenn ich euch auch einen goldenen Engel male, so wird er doch wie ein roter Löwe aussehen. Diese Worte eines ehrsamen Kunstgenossen soll gegenwärtiges Buch an der Stirne tragen, da sie jedem Vorwurf, der sich dagegen auffinden ließe, im Voraus und ganz eigenständig begegnen. Damit alles gesagt sei, erwähne ich zugleich, dass dieses Buch mit geringen Ausnahmen im Sommer und Herbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich meistens mit den Kartons zu künftigen roten Löwen beschäftigte. Die Scheinheiligen von allen Farben werden über manches Gedicht in diesem Buche wieder sehr tief seufzen, aber es kann ihnen nichts mehr helfen. Ein zweites, nachwachsendes Geschlecht hat eingesehen, dass all mein Wort und Lied aus einer großen, gottfreudigen Frühlingsidee emporblühte, die wo nicht besser, doch wenigstens ebenso respektabel ist, wie jene triste, modrige Aschermittwochsidee, die unser schönes Europa trübsinnig entblumt und mit Gespenstern und Tartüffen bevölkert hat. Gottlob, die Revolution des Julius hat die Zungen gelöst, die so lange stumm geschienen, ja, da die plötzlich erweckten alles, was sie bis dahin verschwiegen, auf einmal offenbaren wollten, so entstand viel Geschrei, welches mir mitunter gar unerfreulich die Ohren betäubte. Ich hatte manchmal nicht übel Lust, das ganze Sprechamt aufzugeben. Doch das ist nicht so leicht tulich wie etwa das Aufgeben einer geheimen Staatsratsstelle, obgleich letztere mehr einbringt als das beste öffentliche Tribunat. Die Leute glauben, dass unser Tun eitel Wahl sei. Aus dem Vorrat der neuen Ideen griffen wir eine heraus, über die wir sprechen und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa sonst ein Philolog sich seinen Klassiker erwählte. Nein, wir ergreifen keine Idee, sondern die Idee ergreift uns und peitscht uns in die Arena hinein, dass wir wie gezwungene Gladiatoren für sie kämpfen. So ist es mit jedem echten Tribunat oder Apostolat. Wenn ihr diese heilige Zwingnis kenntet, so würdet ihr uns nicht mehr schelten, nicht mehr schmähen, nicht mehr verleumden. Wahrlich, wir sind nicht die Herren, sondern die Diener des Wortes. Es war ein wehmütiges Geständnis, wenn Maximilian Robespierre sprach: Ich bin ein Sklave der Freiheit. Und auch ich will jetzt Geständnisse machen. Es war nicht eitel Lust des Herzens, dass ich alles verließ, was mir Treues im Vaterland blühte und lächelte. Mancher liebte mich dort, zum Beispiel meine Mutter. Aber ich ging, ohne zu wissen, warum. Ich ging, weil ich musste. Nachher war mir sehr müde zumute. Ich dachte, habt meiner nicht mehr nötig, will auch einmal für mich selber leben und schöne Gedichte schreiben, Komödien und Novellen, zärtliche und heitere Gedankenspiele, die sich in meinem Hirnkasten angesammelt, und will mich wieder ruhig zurückschleichen in das Land der Poesie, wo ich als Knabe so glücklich gelebt. Stille Lieder wollte ich dichten, und nur für mich oder allenfalls um sie irgendeiner verborgenen Nachtigall vorzulesen. Es ging auch am Anfang, doch weiß jeder, dass man bei solcher Stimmung nicht immer im Zimmer sitzen bleibt und manchmal mit begeistertem Herzen und glühenden Wangen ins freie Feld läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. So erging es auch mir, und ohne zu wissen, wie, befand ich mich plötzlich auf der Landstraße von Le Havre, und vor mir her zogen hoch und langsam mehrere große Bauernwagen, bepackt mit allerlei ärmlichen Kisten und Kasten, altfränkischem Hausgeräte, Weibern und Kindern. Nebenher gingen die Männer, und nicht gering war meine Überraschung, als ich sie sprechen hörte. Sie sprachen Deutsch in schwäbischer Mundart. Leicht begriff ich, dass diese Leute Auswanderer waren, und als ich sie näher betrachtete, durchzuckte mich ein jähes Gefühl, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunden. Alles Blut stieg mir plötzlich in die Herzkammern und klopfte gegen die Rippen, als müsse es heraus aus der Brust, als müsse es so schnell als möglich heraus, und der Atem stockte mir in der Kehle. Ja, es war das Vaterland selbst, das mir begegnete. Auf jenem Wagen saß das blonde Deutschland mit seinen ernstblauen Augen, seinen traulichen, allzu bedächtigen Gesichtern, in den Mundwinkeln jene kümmerliche Beschränktheit, über die ich mich einst so sehr gelangweilt und geärgert, die mich aber jetzt gar wehmütig rührte. »Und warum habt ihr denn Deutschland verlassen?« fragte ich diese armen Leute.
»Das Land ist gut, und wir wären gern dageblieben«, antworteten sie, »aber wir konnten's nicht länger aushalten.«
»Nein, ich gehöre nicht zu den Demagogen, die nur die Leidenschaften aufregen wollen, und ich will nicht alles wieder erzählen, was ich auf jener Landstraße bei Le Havre unter freiem Himmel gehört habe über den Unfug der hochnoblen und allerhöchsten noblen Sippschaften in der Heimat. Auch lag nicht die größere Klage im Wort selbst, sondern im Ton, womit es schlicht und grad gesprochen oder vielmehr geseufzt wurde. Auch jene armen Leute waren keine Demagogen. Die Schlussrede ihrer Klage war immer:
»Was sollen wir tun? Sollen wir eine Revolution anfangen?«
»Ich schwöre es bei allen Göttern des Himmels und der Erde, der zehnte Teil von dem, was jene Leute in Deutschland erduldet haben, hätte in Frankreich 36 Revolutionen hervorgebracht und 36 Königinnen die Krone mitsamt dem Kopfe gekostet.« Die goldenen Engelsfarben sind seitdem auf meiner Palette fast eingetrocknet. Und flüssig blieb darauf nur ein schreiendes Rot, das wie Blut aussieht und womit man nur rote Löwen malt. Ja, mein nächstes Buch wird wohl ganz und gar ein roter Löwe werden, welches ein verehrungswürdiges Publikum nach obigem Geständnisse gefälligst entschuldigen möge. Paris, den 17. Oktober 1833.